Liebe Freunde, ich habe nachgedacht. Das Christentum in Deutschland, eigentlich auch Europa, das stagniert. Es ist nicht vollkommen tot, aber verhältnismäßig viel scheint da nicht zu gehen. Die Menschen interessieren sich einfach nicht mehr für Jesus. Überhaupt scheinen einige Dinge, wie es sie im christlichen Glauben gibt, alles zu sein, aber nicht zeitgemäß. Wenn man überhaupt Interesse hat, Menschen heute noch von Jesus zu erzählen, dann müssen wir anfangen, Dinge mal neu zu bewerten. Wir müssen Dinge modernisieren, wir müssen im Zeitgeist bleiben. So wie Paulus es mal gesagt hat, den Juden bin ich ein Jude, den Griechen bin ich ein Grieche und denen unter dem Gesetz, wie einer, der unter dem Gesetz ist, auf dass ich sie gewinne. Ich habe mich also hingesetzt und nachgedacht, wo müsste man denn dem modernen Menschen entgegenkommen? Wo sollte man sich ihm gleich machen, damit er offen für das Evangelium wird? Im besten Fall sollte es auch zusätzlich etwas sein, was auch uns Christen nicht abschreckt. Was ihnen und uns vielleicht auch entgegenkommt und das Glaubensleben ein bisschen erleichtert. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist eine Sache, an der sich Christen und Heiden im Christentum gleichermaßen stoßen? Und da kam für mich ganz klar, das ist das Kreuz. Die Heiden wollen vom Kreuz nichts hören, weil sie sagen, ich habe doch gar nicht falsch gemacht, ich bin doch gar nicht so ein schlechter Typ, ich lasse mich doch von euch nicht als Sünder hinstellen, ich bin ein guter Mensch. Und Christen stören sich am Kreuz, weil die Vorstellung eines leidenden Gottes, der für mich und für dich gelitten hat, das ist einfach kein schöner, angenehmer Gedanke. Dazu kommt noch dieses unangenehme Gefühl beim Anblick des Kreuzes, dass man sich es selbst auch etwas kosten lassen muss, wenn schon Gott persönlich sich nicht zu schade dafür gewesen ist, zu leiden. Das sind Dinge, damit lockt man heute niemanden mehr hinterm Ofen vor. Also, womit könnten wir das Kreuz austauschen? Ich habe einen Vorschlag mitgebracht. Wer es ganz hinten nicht sieht, das ist ein Plüschtierhase. Ich hoffe, der hält jetzt hier. Ja, genau. Ich bin der Überzeugung, das Ding ist ein ziemlich gutes Bild dafür, was die Menschen heute für einen Gott haben wollen. Oder den wir durch den Zeitgeist eigentlich brauchen. An so einem Plüschtier ist doch nichts unangenehm. Guck doch mal, wie süß der ist. Der tut keinem was. Ja, diesem Plüschtier ist völlig egal, wer ich bin und was ich getan habe. Zu dem kann ich immer kommen, der ist immer weich und immer knuddelig. Der sieht auch überhaupt nicht respekteinflößend aus, da braucht man wirklich keine Angst zu haben. Außerdem hält er die Schnauze. Der fordert nichts. Keine Nachfolge, keine Selbstverleugnung, weder Aufopferungsbereitschaft noch Gehorsam. Der will nur eins hier: Liebe geben, wenn ich sie brauche. Wenn wir nach einem Gott suchen, wie ihn der moderne Mensch gerne haben will, genau hier steht er oder sitzt er. So sieht er aus. Aber so einen Gott, kann man liegen lassen, den will ich nicht. Der da kann nichts. Schon gar nicht helfen. Aber Hilfe ist genau das, was ich brauche. Und darum hören wir heute von einem Gott, den wir vielleicht nicht immer wollen, aber der, den wir brauchen. Berichtet von einem Menschen, der ganz genau wusste, wovon er da redet. Und der Predigttext für heute steht im 1. Timotheus im 1. Kapitel. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Paulus lobt in seinem Brief an Timotheus die Barmherzigkeit Gottes, weil Paulus sie selber erfahren hat. Was ist denn passiert? Paulus lebte vor seiner Bekehrung ein falsches Gottesbild. Er war Pharisäer und als solcher, wie alle anderen auch, der Überzeugung, Gott will, dass ich seine Gebote halte. Und wenn ich das tue, dann lebe ich Gott gefällig und das wird mich retten. Das Bild, das Paulus von Gott hatte, glich also weniger einem Plüschhasen, sondern eher das eines strengen Lehrers oder eines Polizisten. Die Versessenheit auf die Einhaltung des Gesetzes machte aus Paulus einen leidenschaftlichen Verfolger der Christen. Er suchte sie, er schleifte sie aus ihren Häusern raus, aus den Kellern, Männer, Frauen, Junge und Alte, und übergab sie der Gerichtsbarkeit, dass sie umgebracht werden sollten oder wurden. Paulus zerstörte Ehen, er zerstörte Familien, das Leben vieler Christen. Er nahm Kindern die Eltern weg, Eltern die Kinder. Aus Angst verriet ein Freund den anderen. In der Apostelgeschichte steht, Paulus schnaubte mit Drohen und mit Morden gegen die Christen. Und das alles im Glauben daran, dass das Gott gefällt. Dass er das Richtige tut. Und dann kam der Tag, Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen dort gefangen zu nehmen und umbringen zu lassen. Da erschien ihm Gott in einem hellen Licht, dass er vom Pferd fiel, und sprach: Saulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus sprach: Wer bist du? Und Gott sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und von diesem Tag an hat sich alles im Leben von Paulus geändert. Im Brief an Timotheus erinnert sich Paulus an damals, an diese Begebenheit, daran, wer er früher war und was er früher getan hat. Vor allem aber, was Gott damals getan hat und bis heute tut. Paulus hatte damals erkannt, dass sein Gottesbild, das er hatte, völlig falsch war. Er glaubte, durch das Verfolgen und das Töten von Christen Gott einen Gefallen zu tun. Und dann muss er sich von genau diesem Gott sagen lassen: Du hast mir nicht geholfen. Im Gegenteil, du hast verfolgt und getötet, was ich lieb habe. Du hast mich verfolgt. Ich glaube, das mit Sicherheit, das ist die schlimmste Erkenntnis im Leben von Paulus gewesen. Und nach dem Gottesbild, das Paulus hatte, musste er jetzt eigentlich damit rechnen, dass er von Gott weggeblitzt wird. Dass Gott jetzt Rache nimmt und ihn umbringt. Aber Gott tut es nicht. Er lässt ihn nicht nur am Leben, sondern er macht aus diesem Christenmörder einen der größten Gottesmänner und den Apostel der Heiden. Ein Pharisäer, berufen, Heiden zu Gott zu führen. Paulus war einer der schlimmsten Christenhasser seiner Zeit gewesen. Und Gott war ihm gnädig. Wenn wir das hören, was macht denn das mit uns? Denken wir, ja, so ist Gott halt. Der ist gern barmherzig, Gott ist die Liebe. Das ist alles schon tausendmal gehört. Ist Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich noch etwas, was mein Glaubensleben belebt und frisch hält? Oder ist es inzwischen einfach nur eine inflationäre Betonung eines göttlichen Stereotyps, der mich eigentlich kalt lässt? Gott ist die Liebe, ja, schön. Ich erzähle euch mal was von mir. Den Predigteinstieg heute habe ich nicht umsonst gewählt. Denn dieses Plüschchen da auf dem Boden, das steht buchstäblich für ein Problem, das ich hatte. Nämlich, dass ich oft Gott ganz genau so sehe. Ich tue etwas, von dem ich vorher schon weiß, dass es schlecht ist. Und dass es dem Verhalten widerspricht, das Gott von mir als seinem Kind erwartet. Das weiß ich vorher. Und ich tue es trotzdem. Denn ich sage mir, nur Gott ist die Liebe, Gott hat die Sünder lieb, Gott ist gern barmherzig. Ich habe zugelassen, dass Gottes Gnade mein Fehlverhalten legitimiert hat. Ich erinnere mich, als ich ein Jugendlicher war, auf einer Jugendfreizeit, da hat jemand genau das gesagt, was ich euch gerade erzählt habe. Dass er Gott nicht ernst nimmt und dass er die billige Gnade konsumiert und alles dazu. Und als ich das gehört habe, da habe ich nicht gedacht, na, dem geht's ja genauso wie mir. Nein, ich habe gedacht, du bist ein ekelhafter Mensch. Und du willst ein Christ sein, wenn du so denkst und redest. Ich habe gesagt, na, sieh zu, dass du dich veränderst, nimm die Beine in die Hand, bevor Gott die Geduld verliert. Bei so viel Respektlosigkeit hätte er dich eigentlich schon längst zermalmen müssen. Rückblickend weiß ich, an diesem Tag stand Gott nicht auf meiner Seite, sondern auf seiner. Dieser junge Mann damals hatte etwas, was ich nicht hatte, und das war Mut. Nicht den Mut, das öffentlich auszusprechen, sondern den Mut, in den inneren eigenen Abgrund zu schauen und das, was er dort gefunden hat, Gott zu sagen. Ich selber konnte das jahrelang nicht. Ich habe es nicht mal versucht. Ich habe es ignoriert, ich habe es bagatellisiert, wo es nur ging, weil ich tief drinnen eine panische Angst davor hatte, dass wenn das mal rauskommt, was auch immer dort ist, dann ist es vorbei. Also lieber schnell vergessen und sich um andere Sachen kümmern. Meine eigene Unehrlichkeit hat dazu geführt, dass sich mein Gottesbild im Laufe der Zeit verändert hat. Und dadurch ist das über die Jahre so abgestumpft, dass am Ende nichts übrig blieb als mein persönliches Bild von Gott, das nicht besser ist als das Ding, was da auf dem Boden lag. Versteht ihr? Anfangen, ehrlich zu sein und in den eigenen Abgrund zu schauen, was man eigentlich für einer ist und wie man denkt und warum man sich so verhält, wie man sich verhält, das kann und ist in den allermeisten Fällen sehr bedrohlich. Aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, nur wenn ich ehrlich bin, kann ich überhaupt an den Punkt kommen, an dem ich nicht mehr von der Lüge regiert werde. Und das ist unheimlich schwer und macht große Angst. Als ich Gott gesagt habe, dass ich ihn viel eigentlich fast immer nur noch als Plüschtier wahrnehme, anstatt als den lebendigen Gott, dass ich seine Barmherzigkeit und seine Liebe wissentlich versuche zu missbrauchen, dass ich ein wissender Konsument der billigen Gnade bin und dass mir jeder Respekt fehlt, den ein Mensch vor einem Gott haben sollte, als ich das gesagt habe und bekannt habe vor Gott, da habe ich voller Angst darauf gewartet, dass ich jetzt spüre, wie der Geist Gottes mich verlässt und wie Gott mir den Rücken kehrt. Genug Grund hat er ja gehabt. Aber es ist nicht passiert. Wisst ihr, warum nicht? Weil Gott das schon lange wusste und trotzdem nicht gegangen ist. Die Gefahr bei uns Menschen ist so groß, dass wir einen Bogen um die Ehrlichkeit machen, ignorieren, wer wir sind und was wir tun. Denn wir Menschen, jeder von uns, das ist eine natürliche Eigenschaft, wir sind Weltmeister darin, uns selber zu belügen, uns selber was vorzumachen, wer wir sind. Immer wieder versuchen wir eine Abkürzung zu nehmen, weg an der Wahrheit, vorbei über uns, direkt zu diesem christlichen, utopischen, christlichen Sollzustand. Ja, schön, wie es in der Bibel steht. Ah. Wenn man mit Christen über Nachfolge spricht oder redet, dann ist es erstaunlich, wie schnell die meisten Christen dabei sind, biblische Wahrheiten zu zitieren, wie man sich verhalten soll, und wie wenige ehrlich darüber reden, warum ihnen das so schwer fällt. Und genau das ist ein Symptom unserer Zeit. Anstatt rumzutheologisieren und frommen Wahrheiten nachzuquatschen, wäre uns allen so viel mehr geholfen, wenn wir endlich darüber reden würden, wie wir uns wirklich fühlen und was in uns vorgeht und warum der christliche Glaube, auch wenn er so schön und rettend ist, die meiste Zeit zu schwer ist. Dass wir zu dem stehen und das benennen können, was wir sind und was in uns ist. Auch die schrecklichen Dinge, Taten und Gedanken, die wir haben. Gerade die. Denn es gibt nichts, womit du Jesus verprellen könntest. Egal, was ich in mir finde, selbst wenn ich feststelle, dass ich 50 Jahre lang einen hohlen Glauben gehabt habe, dass ich geheuchelt habe, ohne es zu merken, wenn ich das vor Gott bekenne, dann ist er treu und gerecht und reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Auch nach 50 Jahren Heuchelei. Das können Wahrheiten über dich sein, die du findest, die dich so hart treffen, wie es Paulus getroffen hat. Als der Gott, dem er glaubte zu dienen, ihm vorwarf, dass er genau das Gegenteil macht. Und sowas ist schlimm. Sowas im eigenen Leben zu erkennen, das gibt dir kein gutes Gefühl der Freiheit. Aber das zu bekennen schon. Denn genau dann wird Gott dir nämlich endlich barmherzig sein können. Da wartet ja nur drauf. Dann wird er genau das tun, was du wahrscheinlich in diesem Moment am allerwenigsten erwarten würdest, was er tun soll. Ich will uns dahingehend alle Mut machen, denn wisst ihr, ihr könnt Gott nicht enttäuschen. Man kann Gott traurig machen, man kann den Geist betrüben, ja, aber du kannst Gott nicht enttäuschen. Warum nicht? Um von jemandem enttäuscht zu werden, musst du dich vorher in ihm getäuscht haben. Aber Gott täuscht sich nicht. Der weiß ganz genau, was du für einer bist. Der weiß alles, alles, was war, alles, was ist und alles, was noch kommt. Gott hat noch niemals zu mir gesagt, na Johannes, das hätte ich jetzt aber nicht von dir gedacht. Also ich bin entsetzt. Also ich brauche erst mal Zeit, das für mich zu verarbeiten. Ja? Bin wirklich enttäuscht? Nein, Gott sagt, ich weiß, Johannes, ich war dabei. Sünden bekennen bedeutet nicht, Gott etwas zu gestehen, was er gar nicht weiß oder was er nicht mitbekommen hat. Bekennen bedeutet, die Wahrheit darüber auszusprechen, wer ich wirklich bin. Ein Sünder, der sündigt. Und auf diese niederschmetternde Wahrheit, die uns unterdrückt, die uns traurig macht, depressiv, die uns Angst macht, da hat Gott nur eine einzige Antwort: sich selbst. Er als der Gott der Barmherzigkeit und der Liebe. Dieser erschütternden, vernichtenden Wahrheit, dass wir Sünder sind, dass wir Tod und Hölle verdient haben und dass wir keinen Anspruch darauf haben, gerettet zu werden, stellt Gott seine Wahrheit entgegen, nämlich, dass er die Liebe ist. Und diese Wahrheit wird uns frei machen. Und keiner weiß das besser als Saulus Paulus, der Verfolger und der Mörder von Gottes Kindern und dann berufener Apostel von Jesus Christus. Wenn so ein Kerl voller Dankbarkeit zurückschauen kann und sagen kann, ich war ein schrecklicher Mensch und ich habe schreckliche Dinge getan. Ich war ein Feind Gottes gewesen, buchstäblich. Und nach dem, was ich getan habe, habe ich den Tod verdient und nichts anderes. Und trotzdem erschlug mich der Herr nicht. Anstatt Strafe, Urteil und Tod bekam ich Barmherzigkeit, Freispruch und das Leben. Und das kann das dumme Ding da auf dem Boden nicht. Die Dankbarkeit darüber, was Gott getan hat, was kein anderer jemals getan hätte in dieser Situation, das hat Paulus sein Leben lang begleitet. Ich bin mir sicher, wenn ein Mensch eine echte, wirkliche, lebendige Beziehung zu seinem Schöpfer sucht, wenn er wirklich leben will, wie es die Bibel an so vielen Stellen fast schon utopisch beschreibt, hier kann er anfangen. Sei ehrlich, sei rücksichtslos, radikal und uneingeschränkt ehrlich über dich selbst. Ganz egal, wie schrecklich das ist, was du in dir siehst oder was du merkst. Und egal, wie viel Angst du hast, das Gott zu sagen, Gott wird dich nicht erschlagen. Er wird dich nicht verurteilen und er wird dich auch nicht verlassen. Was auch immer es ist, Gott weiß es schon. Nur ich bin der, der es nicht sehen will. Ich wünsche mir für euch und für mich, dass diese Erkenntnis, dass dieses Lob, das ein ehemaliger Christenverfolger hatte, auch zu deinem und meinem wird. Wenn Paulus schreibt, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus ist in die Welt gekommen, Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, ich kann eigentlich gar nicht wirklich verstehen, wie viel du für mich und für uns übrig hast. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Für mich gibt es immer irgendwo, irgendwann eine Grenze, wo ich sage, ich kann nicht mehr bis hierher und nicht weiter. Und Herr Jesus, du weißt alles über mich. Du kennst mich und uns besser, als wir uns selber kennen. Und du gibst uns trotzdem dein Ja. Vater im Himmel, ich will dich loben und ich will dich preisen dafür, dass du uns lieb hast und dass du dich so tief beugst zu uns, dass wir dir nicht egal sind, dass du dich nicht abwendest, dass du nicht weggehst, sondern dass du mit offenen Armen dastehst. Dir sei Lob und Ehre.